Hallo zusammen und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, unser neues Extra-Magazin ist am Start und du solltest es dir unbedingt holen, denn wir zeigen dir die besten Entnahmestrategien, beleuchten, welche Robo-Advisors besonders attraktiv für dich sind und zeigen dir auch, dass Schwellenländer besonders unterbewertet sind und vor allem, welches Land dort besonders interessant ist. Also schau dir gleich den Heft-Talk an. Wir besprechen diese und weitere Themen mit Jens Jüttner. Viel Spaß!
So, bevor es jetzt aber gleich in unseren Talk geht, nochmal ein Hinweis unseres Werbepartners dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Ihr seid auf der Suche nach Investitionen der Zukunft? Invesco ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter und verfügt über eine breite Palette von über 140 ETFs. Die Invesco Nasdaq ETF-Familie bietet euch die Möglichkeit, in zukunftsweisende Technologien und etablierte Marken zu investieren, denn der Nasdaq 100 ist der bekannteste Tech-Index der Welt. Im Index sind die 100 größten börsennotierten Unternehmen der Börse Nasdaq gelistet, darunter Aktien wie Apple, Microsoft, Amazon oder auch Nvidia. Wenn du mehr über die Invesco Nasdaq ETF-Familie wissen möchtest, dann schau doch mal auf invesco.de vorbei. Den Link findest du natürlich auch wie immer bei uns in den Shownotes. Und bitte denke immer daran, wenn du unsere Werbepartner unterstützt, dann unterstützt du damit natürlich auch extra ETF und damit können wir dir dann so schönen Content rund um die Geldanlage mit ETFs kostenfrei zur Verfügung stellen. So, jetzt geht es aber direkt in unser heutiges Gespräch. Viel Spaß.
Ja, hallo Jens, schön, dass du heute wieder hier bei mir bist in München.
Vielen Dank.
Bist du aus Köln angereist, deswegen ist immer schön, dass wir uns wieder persönlich dann treffen.
Absolut.
Unser neues Heft ist am Start und ja, in jungen Jahren ist natürlich immer wichtig, Vermögensaufbau, den Vermögensturbo zu zünden. Im Alter geht es natürlich auch Richtung Vermögenssicherung, bisschen auch das Thema Sicherheit mehr. Und spätestens, wenn du in Rente bist, willst du ja auch irgendwie was von den Ersparnissen haben. Sonst ist ja die Motivation vielleicht gar nicht so da, auch anzusparen. Und du hast dir passend dazu die Entnahmestrategien mal angeschaut. Was ist denn da so die Idee? Oder kannst du uns vielleicht ein bisschen einleitende Worte dazu
liefern? Ja, gerne. Also hallo, liebe Community. Wir treten heute mal wieder zusammen, weil das neue Heft draußen ist. Es ist die 3. 2025, ja, die Zeit vergeht. Ne? Also man merkt dann immer so, dass das Jahr voranschreitet anhand der Nummern der Ausgaben. Und ja, genau, hat man wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, es ist wieder ein sehr, sehr schönes Heft geworden. Das sagen wir natürlich immer. Aber diesmal stimmt es natürlich wie sonst auch immer.
Wir müssen es diesmal virtuell einblenden. Wir haben es leider noch nicht in der Hand. Deswegen.
Genau, es ist gerade noch in der Druckerei. Also es kommt dann druckfrisch zu euch an den Kiosk und bei euch im Shop. Der Link dazu natürlich wie immer in der Beschreibung, genau, ja, also Entnahmestrategien. Das war ein Impuls, mehr oder minder aus der Community, der gekommen ist, den ich natürlich dann gerne aufgegriffen habe, nämlich wir haben das alles unter das Rubrum gestellt, richtig rausnehmen, klingt natürlich dann schon immer ganz gut mit diesem Stabreim, mit der Alliteration. Und worum geht's? Also uns geht es natürlich einerseits um die Altersvorsorge, natürlich jetzt kein sehr sexy Thema, wie es so schön heißt, und nicht so gut beleumundet. Aber ne, man muss natürlich was tun, gerade in diesen Tagen. Wir haben jetzt die Bundestagswahl hinter uns, da wir es aufnehmen. Und egal, was jetzt passiert, ob das Altersvorsorgedepot kommt oder nicht, man muss halt vorsorgen. Wie sorgt man vor? Natürlich am besten mit einem ETF-Sparplan auf einen Weltindiz. Und dann über die Jahre baust du halt dein Vermögen auf und dann kommt natürlich der Zeitpunkt, du gehst in Rente, du trittst halt in das Renteneintrittsalter ein, trittst in die Rente ein und dann geht es darum, das Geld rauszunehmen, am besten in einen Sparplan oder in einen Auszahlplan vielmehr zu überführen. Aha. Und das Ganze funktioniert von der Planung, also von der grünen Wiese sozusagen bis ja, zum nicht so schönen Event, dann bis zum Ableben mit unseren Tools. Klingt jetzt etwas merkwürdig, ist aber tatsächlich notwendig, denn man muss sich natürlich sehr, sehr viele Fragen stellen. Wie viel kann ich monatlich sparen? Wie viel kann ich sozusagen ja übrig lassen für die Rate? Welche Rendite muss ich anstreben? Brauche ich eine Dynamik? Was macht die Inflation? Wie wirkt sich das auf mein Erspartes dann aus? Und wie viel kann ich dann am Ende tatsächlich pro Monat rausnehmen? Und wie groß ist tatsächlich dann der Betrag meiner Rentenlücke? Jetzt habe ich schon gesagt, Altersvorsorge nicht so ein sehr interessantes oder ja nicht so ein vordergründig schönes Thema. Deswegen haben wir das Ganze auch aufgebohrt, denn wir brauchen ja natürlich nicht nur Geld wenn wir in den Ruhestand gehen, sondern viele Menschen beschäftigen sich ja auch mit Entnahmestrategien rund um ja, passives Einkommen. Ja. Da haben wir dann in einem Artikel, der ja auch Teil des Titels ist, uns darum gekümmert, wie funktioniert das dann mit Dividenden-ETFs. Und da muss ich dann wieder sagen, steht alles im Heft, zählt am besten direkt los und kauft es euch. Was sich da natürlich auch so ein bisschen anbietet, und da hast du dich ja drum gekümmert, fand ich sehr interessant, Lifecycle-ETFs sind jetzt am Start, ne, Anfang des Jahres, das ist ja noch im Februar gewesen,
hat sich da quasi positioniert, genau, es kommt eigentlich aus USA, das Konzept, es gibt ja auch diese Target-Date-Funds, also das ist ein Konzept, es geht, funktioniert so, also du kennst ja vielleicht diese Aktienregel, man soll sozusagen im höheren Alter den Aktienanteil reduzieren, also diese Faustformel 100 minus Alter ist quasi der Aktienanteil. Und das ist im Prinzip, also dieses Vorgehen auch dieser Produkte, dieser Lifecycle-ETFs. Und wir haben auch dazu einen Wissensbeitrag auf unserer Seite seit einigen Wochen, wo wir das Konzept ein bisschen näher erklären. Auch diese ETFs, die du ansprichst von Amundi, werden da auch aufgelistet. Kann man sich nochmal in Ruhe anschauen, einfach in der Beschreibung. Wenn wir den Link hinterlegen, dann kann jeder mal reinschauen. Genau, und was natürlich noch einfacher ist, wenn man eine passende Anlagestrategie wählen möchte und sich aber um nichts kümmern möchte, sind natürlich Robo-Advisors, also das sind digitale Vermögensverwalter, bietet sich vor allem auch an für vielleicht Leute, die vielleicht noch bei ihrer Hausbank sind, die sich vielleicht selber nicht so auskennen oder nicht so beschäftigen wollen, vielleicht auch noch ihren teuren Altlastenfonds, sag ich mal, haben. Ist natürlich ein digitaler Vermögensverwalter deutlich günstiger und die Anlage erfolgt natürlich auch nach Lehrbuch. Also du hast natürlich eine weltweite Streuung. Du musst natürlich ein Formular erstmal ausfüllen, dass auch das alles zu dir passt. Also ist noch viel, viel genauer als die von mir genannte Faustregel von vorhin. Also das ist schon mal ganz gut. Was natürlich auch gut ist, dieses Mal beim Test ist uns aufgefallen, dass einige...
Du sprichst jetzt vom Robo-Advisor-Test, ne? Nur damit wir es dann halt einordnen. Ne?
Genau, ja. Genau, Testbericht. Das war die Überleitung zum Testbericht. genau, also wir haben ungefähr 20 Anbieter getestet. Einige sind über der Benchmark, also wir haben immer so einen Vergleichsmaßstab. Früher waren die oft deutlich drunter, also gerade auch in Krisenzeiten haben einige nicht so überzeugt, aber erfreulicherweise hat sich das Bild ein bisschen gewandelt, also es sind gute Ergebnisse rausgekommen. Sie unterscheiden sich auch so ein bisschen, die Anbieter. Es gibt welche, die sind sehr statisch, also machen vielleicht nur Rebalancing und haben halt vielleicht, sagen wir mal, 3-4 verschiedene Modelle und machen das quasi sehr starr. Und dann gibt es welche, die sind sehr dynamisch, die switchen dann um, die schichten nach Marktsituation um. Das kann natürlich Vor- und Nachteile birgen. Also es ist halt immer diese klassische Frage, aktiv versus passiv. Also
ja, was ich so ganz interessant finde bei Robo-Advisern ist ja die Tatsache, dass der Markus sagt das immer ganz schön, dass du wählen kannst einerseits wie beim Essen, du machst es halt selber, kostet Aufwand, macht aber vielleicht Spaß, also wenn du grundsätzlich Freude daran hast, selber zu kochen, manche haben natürlich nicht so viel Freude daran, selber zu kochen, geht mir leider auch so, und dann kann man sich das Ganze natürlich im Restaurant holen, man setzt sich hin und lässt sich dann eben bekochen und so ist es dann ja auch hier bei den Robo-Advisern. Du wirst halt eben einfach bekocht. Und das Tolle bei Robo-Advisern ist ja, wenn du sowieso schon Probleme mit der Disziplin hast, ne, von wegen selber kochen, vielleicht auch gesund zu essen, dann bist du hier auch an der richtigen Adresse. Denn du legst ja einmal deine Taktik halt fest und der Robo-Advisor diszipliniert dich ja darin, dass du ja einfach nur noch dieser Strategie folgst. Ne? Und das fand ich eine gute Sache. Und somit ist ja auch für jede Anlegerin, für jeden Anleger dann das Richtige am Start.
Der Koch bedient dich nach deinem Geschmack, kann man sagen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und die Köche sind offensichtlich besser geworden, denn viele davon,
stimmt,
oder mehr davon schlagen jetzt die Benchmark. Finde ich eine ganz große Nachricht, die wir jetzt da in dem Robo-Advisor-Test dann herausgefunden haben.
Ne? Finde ich auch.
Hervorragend. Wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt natürlich bei Robo-Advisor, wenn wir daran denken, dann schon eine sehr breite Streuung. Wir verfolgen eine Strategie. Und die ewige Frage ist ja immer, wenn ich jetzt keinen Robo-Advisor habe, aber mein Portfolio selber aufstellen will, brauche ich Schwellenländer. Und ne, Gerd Kommer sagt, auf jeden Fall, ne, hat das ja auch lang hergeleitet und wirklich, ne, also schaut auf seinen Blog, ist wirklich ein super interessanter Artikel. Aber wie ist es jetzt, wie siehst du das? Und vor allen Dingen, du hast ja auch mit jemandem gesprochen und hast dich des Themas angenommen.
Also man kennt natürlich den MSCI World, das ist natürlich der Klassiker schlechthin, aber was vielleicht viele nicht wissen, World ist eigentlich ein bisschen Etikettenschwindel, weil es sind nur 23 Industrieländer, also da fehlen Indien, China, Brasilien, also im Prinzip die ganzen verheißungsvollen Staaten eigentlich, die im Prinzip den Markt von morgen vielleicht prägen könnten, die fehlen da komplett. Von daher würde ich sagen, Schwellenländer gehören rein, vielleicht auch mit einer eigenen Position. Und zumal auch, ich habe, wie du gesagt hast, mit Markus Weyer gesprochen von Franklin Templeton. Ja. Und er meinte eben, dass die Schwellenländer, also an sich gesehen, 35-40% aktuell unterbewertet sind, ja, im Vergleich zu den Industriestaaten. Mhm. Mag natürlich auch ein bisschen damit zu tun haben, dass die USA ja relativ gut gelaufen sind und die natürlich in den Industriestaaten, ich glaube, 70% ungefähr Anteil einnehmen. Mhm. Das hat das sicher auch ein bisschen beeinflusst. Aber nichtsdestotrotz ist eine Unterbewertung da. Und gerade Indien hält dafür sehr interessant, weil es ist eine junge Bevölkerung. Also ja, man könnte sagen, vielleicht ist das neue China, was vielleicht vor 20 Jahren China war, ist heute Indien. Sie haben Wachstumsraten, also vom von der Wirtschaftsleistung von 6-7% pro Jahr. Also das ist schon enorm. Und es waren letztes Jahr die Präsidentschaftswahlen. Die haben, glaube ich, von April bis Juni gedauert, weil Indien ist ja ein Riesenland. Also ich glaube, das ist die größte Wahl der Welt, so gesehen mit 1,5 Milliarden Menschen. Ja. Und da wurde eben Modi im Amt bestätigt. Ich glaube, nicht ganz so deutlich, wie man es vorher gedacht hat, aber der wirtschaftsfreundliche Kurs wird dementsprechend fortgeführt. Und deswegen sieht auch Weyerer weiterhin, also auf Sicht von 10 Jahren, immer noch sehr gutes Potenzial nach oben auch. Also
ja, ja, finde ich sehr interessant. Indien finde ich super interessant. Wir hatten jetzt, weiß ich nicht, vor einem Jahr war es, glaube ich, soweit, dass Indien bevölkerungstechnisch China überholt hat, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube, letztes Jahr war das.
Ja. Ich meine, ein Jahr wäre es ja, genau. Ja. Und was ich auch sehr, sehr interessant fand, war und ist diese Make-in-India-Geschichte, ne, wo ja dann im Land produziert wird und gleichzeitig aber auch dieses riesige Wasserstoffprogramm, was Indien ja fährt, ne, um im Land ja auch die Energieversorgung grüner aufzustellen, weil was sich ja auch viele nicht vorstellen können, ist, dass ja viele Menschen in Indien ja weiterhin keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, ne, zu Strom, nicht mit Strom kochen können und so weiter und so fort. Ja. Und da ist Wasserstoff natürlich und die Brennstoffzelle natürlich ein Riesenasset und das finde ich sehr, sehr interessant, wie Indien das aufzieht und da auch Kapital anzieht und auch deutsche Firmen teilweise anzieht, wirklich.
Ja. Wirklich auch, klasse. Oder auch der IT-Sektor, glaube ich, ist in Indien auch sehr stark. Also auch viele indische IT-Leute sind ja auch in Deutschland. Also
absolut.
Kenne ich aus eigener Erfahrung. Von daher, glaube ich, spielt da auch viel Musik einfach. Und einfach die Bevölkerung ist sehr jung und zum Teil auch gut ausgebildet. Mhm. Also ich glaube, auch gute Englischkenntnisse. Ich glaube, Inder sprechen oft sehr gutes Englisch, was ja international auch sicher ein Vorteil sein könnte.
Ja, absolut. Ja, also manchmal ist es so ein bisschen langweilig, in Anführungsstrichen, und dass wir ja auch häufig uns da wiederholen, und wenn es jetzt um interessante Regionen geht, in die man halt investieren kann, Indien gehört mit Sicherheit dazu. Ja. Du hast ja schon gesagt, diese riesigen Wachstumsraten. Sucht man jetzt in China auf jeden Fall vergeblich,
sag ich mal, 6-7%. Es gab auch die Immobilienkrise, also China ist da ein bisschen gebeutelt, aber ich glaube, Indien, vielleicht kann man es vergleichen mit China vor 20-30 Jahren.
Ja,
also vielleicht. Also vielleicht ein ähnlicher Status und auch die Bevölkerungszahl ist ja auch sehr vergleichbar.
Ja, stimmt. Und
wahrscheinlich sogar noch jünger als China, aber...
Das ist wahr.
Genau.
Was ich noch sehr interessant fand, ist, du hast dich den Dividendenaristokraten gewidmet und der Dividendenthematik, die uns ja jetzt auch wieder dann, sage ich mal, im Frühjahr bis Ende Sommer dann begleiten wird. Was hast du herausgefunden für unsere Dividendenfans?
Also in Deutschland sind wir eigentlich komplett in der Dividendensaison ja schon drin. Bei den USA ist es ja immer quartalsweise. In Deutschland ist das immer geballt, auch so die ersten 3-4 Monate des Jahres.
Ja.
Deswegen sind wir da mittendrin aktuell. Und also die Dividendenaristokraten oder Dividend Aristocrats, es gibt entsprechende ETFs, also quasi die Champions League der Dividendenfans. Und ja, das sind so ungefähr 4% im Jahr Ausschüttung ungefähr drin. Und das könnte gerade, denke ich, für ältere Anleger interessant sein, um vielleicht die Rente aufzubessern. Oder vielleicht auch, wenn man jung ist und man hat schon genügend Kapitalpolster, dass man vielleicht davon auch ein bisschen zehren könnte. Also für diese Anlegerschichten, denke ich, könnte sowas interessant sein.
Absolut. Geht ja auch so wieder Hand in Hand mit unserem Titel, mit den Entnahmestrategien und mit der Tatsache, dann sich ein passives Einkommen zu schaffen. Wer daran interessiert ist, da auch an der richtigen Adresse. Und da haben wir natürlich dann dementsprechend auch was da. Was ich noch sehr interessant fand, war der Punkt, dass in Deutschland man jetzt so ein bisschen, es ein bisschen schwieriger hat, Dividendenwerte zu finden, weil diese ganzen klassischen Dividendenindustrien, Automobil, Energie, ne, da geht es natürlich mit großen Herausforderungen einher. Die Unternehmen verdienen nicht mehr so gut. Deswegen dort dann natürlich aufpassen, wo die neuen Champions, wo die neuen Dividenden-Champions zu finden sind.
Das stimmt. Das ist mit Risiken verbunden. Auch gerade der Wandel im Automobilsektor, wie du es schon angesprochen hast, das kann natürlich auch für die eine oder andere Überraschung vielleicht sorgen. Aber muss man schauen. Aber klar, Es ist, sind nicht mehr die ganz konservativen Titel, wie es vielleicht früher mal war.
Das stimmt. Wobei ich jetzt ja auch wieder gelesen habe, ja, manche Automobilhersteller sind jetzt wieder so auf dem Pfad, Verbrenner aus so ein bisschen rauszögern oder vielleicht manche Verbrennermodelle doch länger laufen zu lassen. Ja. Mal gucken, was sich da tut. Ja. Konservative Sache für jüngere Anleger, ne? Da fallen wir jetzt beide natürlich raus, ne? Aber ganz knapp. aber Krypto.
Genau, also das ist bei den Jungen, glaube ich, das Modethema an sich eigentlich. Also Krypto, Bitcoin natürlich. Ist natürlich irgendwo spannend, weil du siehst ja auch jeden Tag, wie es sich bewegt. Heute ging es natürlich wieder auch nach unten, aber es kann wieder nach oben gehen. Also zwischen Party und Katerstimmung ist da immer relativ wenig Zeitraum.
Das stimmt. Wer wüsste das besser als ich?
Aber genau, da ist in den USA natürlich, spielt da auch die Musik, nicht nur im Aktienmarkt, sondern auch bei den Bitcoin spielt in den USA die Musik. Und zwar ist ja die US-Senatorin Cynthia Lummis vor ein paar Monaten vorgeprescht mit einem Gesetzesentwurf, dass man sozusagen, dass die US-Regierung Bitcoin-Reserven sozusagen aufbaut. Und ich glaube, seit 23. Januar ist sie auch Vorsitzende dieses Ausschusses. Also es scheint da schon sich ein bisschen was zu bewegen. Und deswegen haben wir uns halt eben die Frage gestellt, ob jetzt diese 1 Million Bitcoins, die die Amerikaner jetzt aufkaufen möchten, ob das sinnvoll ist oder nicht, also ob das für den amerikanischen Staat Sinn macht. Und natürlich kann man beide Meinungen vertreten, deswegen haben wir uns zwei kompetente Gäste eingeladen bzw. angefragt. Der eine ist Peter Bofinger, ist Wirtschaftsprofessor, glaube ich, an der Uni Würzburg.
Ja, genau.
Der ist eher so der Kritiker, also er sieht Bitcoin allgemein eher kritisch. Ja. Und Roman Reha natürlich, der Blocktrainer, der ist natürlich qua Amt eher positiv gestimmt. Ja, ja. Wir hatten auch beide schon auf dem YouTube-Kanal, werden wir auch verlinken. Ich glaube, du hast das Interview geführt, beide.
Genau, ich habe mit Roman gesprochen, war wirklich ein tolles Interview, war auch wirklich sehr, sehr gut drauf. War wirklich sehr, sehr interessante Einblicke, war auch tatsächlich zu Anfang des Jahres, als Cynthia Lummis den Vorsitz übernommen hat. Ja. Und Peter Bofinger, das Interview ist schon ein bisschen älter. Wir haben zwei davon. Und in einem ging es dann auch um Krypto und den digitalen Euro, was jetzt im weitesten Sinne vielleicht mit Krypto zu tun hat. Da sagte er dann auch, das wäre so wie Wodka Zero. Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Fand ich sehr, sehr gut.
Also wie ihr seht, wir haben beide Meinungen sehr konträr. Also einfach mal reinschauen und dann kann man sich seine eigene Meinung bilden.
Auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Ja, Thema Bitcoin geht ja auch immer einher mit Nachhaltigkeit. Ja. Ne? Fand das sehr, sehr interessant, dass so dieses ganze Bitcoin-Mining ja mehr Energie verbraucht oder einen höheren CO2-Fußabdruck hat als so mancher Staat an...
Ich kann gleich noch welche nennen.
Hervorragend. Also ich glaube, so die Referenzgröße war immer Belgien, wenn mich nicht alles täuscht.
Das aber, kann sein.
Kannst mich da gleich gerne korrigieren. Ja. Wie steht's denn damit?
Also gefühlsmäßig könnte Belgien schon ungefähr hinkommen, weil ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube Norwegen, Polen und Schweden sind auf jeden Fall weniger energieintensiv, also die kompletten Länder einzeln, als die Bitcoin-Mining, also als dieser Schürfing-Prozess, das Mining eben, das Schürfen. Und deswegen ist es schon enorm eigentlich, gerade auch in Zeiten von Nachhaltigkeit und Klimakrise und so ist natürlich Bitcoin. Fragen sich vielleicht auch manche Leute, braucht man sowas überhaupt dann? Also ist das überhaupt sinnvoll, dafür Energie zu verwenden? Und da hast du dir ja einen Beitrag angeschaut, erneuerbare Energien versus Atom.
Ja, ich fand es ganz witzig. Ich hätte mir einfach nur mal aus Spaß angeguckt, weil wenn du auch so im Vorfeld des Wahlkampfs dir mal so diese Themen angeguckt hast, hat viele Leute eben bewegt, wie verstehen wir Energiepolitik in Deutschland. Und jetzt haben wir seit dem Atomausstieg, auch beschlossen durch die CDU, einfach die Problematik, sehr, sehr viele, ich meine 21 Gigawatt oder so, sind halt aus der Gleichung rausgenommen bisher. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie willst du das auffangen? Da gibt es dann die Anhänger der grünen und erneuerbaren Technologien, die natürlich sagen, ja, das funktioniert, das ist kein Problem. Während die anderen sagen, okay, wir müssen es halt auffangen, Deutschland macht sich da was vor, jetzt wird noch Kohle verstromt, es wird Strom importiert, der ja aus dem Ausland kommt und dann teilweise auch Atomstrom ist. Ja. Wie sieht's denn da aus? Und grundsätzlich wollte ich einfach nur mal wissen, völlig ideologiefrei, ob jetzt grün oder nicht oder Atom oder ja oder nein, was läuft denn tatsächlich besser an der Börse? Und es ist Atom. Beziehungsweise so die Nachfrage nach Nuklear-ETFs und die Performance ist besser als die handelsüblichen, Anführungsstrichen, grünen ETFs im Sinne von Windenergie,
Also das, ja, das gute Gewissen kostet Geld, so gesehen, wenn man es steil formulieren will.
Wenn man so will, ist dem so, liegt natürlich auch daran, Deutschland, wie gesagt, nimmt da jetzt natürlich eine Sonderstellung ein, weil in vielen anderen Ländern, auch beispielsweise Frankreich, Großbritannien, werden ja trotzdem noch Atommeiler gebaut und auch gerade die Nachfrage nach kleinen Reaktoren ist halt gewachsen und das schlägt sich dann wiederum am Ende dieses Transmissionsriemens natürlich dann nieder in einer höheren Nachfrage nach Uran und deshalb sind die einfach besser gelaufen. Ob man das jetzt mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, man hat einfach mehr Geld damit verdient.
Es kann sich auch wieder ändern, das ist vielleicht auch nur eine Phase gewesen. Also
ja, also dass wir alle grüner werden wollen und grüner werden müssen und dass es halt die Klimaschutzziele der EU gibt und Deutschland sich starke Klimaschutzziele gesetzt hat, ist klar. Das heißt also, wir werden unweigerlich auf eine Netto-Null-Gesellschaft hinauslaufen. Von daher, ja, stellt sich diese Frage dann irgendwann nicht mehr. Und in Deutschland hast du ja gerade auch diese Endlager-Thematik. Von daher, um meinen Gedankenkreis zu schließen, werden dann natürlich auch wieder die grünen ETFs und die neue Energie sozusagen auch wieder ihre Renaissance halt feiern. Momentan ist es halt andersrum.
Ja, aber denke ich auch, dass das so kommt.
Ja.
Aber ja, spannende Themen, glaube ich.
Ich denke auch.
Hast du vielleicht noch was du vielleicht noch erwähnt haben möchtest?
Mir fällt ehrlicherweise gar nichts mehr ein. Hast du noch was?
Ich bin auch sprachlos.
Dass ich das noch erleben darf. Ja, hervorragend. Dann sehen wir uns ja, was jetzt videotechnisch angeht, dann erst wieder zur Ausgabe 4, dann wieder hier vor der Kamera. Ja. Und ich hoffe, dann auch mit euch und ihr bleibt uns gewogen. Bis dahin bleibt mir jetzt nur zu sagen, genießt unser Magazin, lasst uns gerne wissen, welche Themen euch besonders interessieren, was ihr vermisst habt. Lob, Kritik nehmen wir gerne an. Und bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Ja, das war es auch schon wieder mit unserem Heft-Talk. Heute habe ich mit Jens Jüttner, unserem Chefredakteur, die interessantesten Themen aus unserem Heft vorgestellt und ich hoffe, dass für euch was dabei war. Also dann, viel Spaß und bis bald. Ciao.